Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer KPMG-Podcast-Reihe Impulse. Mein Name ist Robert Lamprecht, ich bin Partner bei KPMG und freue mich heute bei uns Florian Schütz, Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit in der Schweiz, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Besten Dank, schönen guten Tag.
Herr Schütz, nachdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich Sie noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Was ist Ihre Aufgabe, was machen Sie und was macht das Bundesamt für Cybersicherheit in der Schweiz?
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Florian Schütz. Als Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit in der Schweiz bin ich verantwortlich für die Umsetzung und Weiterentwicklung der nationalen Cyberstrategie in der Schweiz. Das ist eine breit abgeschützte Strategie, nicht nur mit dem Bund, sondern wirklich auch mit den Kantonen und der Wirtschaft. Und mein Bundesamt ist für die Cybersicherheit in der Schweiz zuständig. Wir haben in der Schweiz eine Dreiteilung: Cyber Defense, also militärische nachrichtendienstliche Abwehr, Cyber Strafverfolgung und die Cybersicherheit. Und das Bundesamt ist eben in dieser Säule Cybersicherheit tätig.
Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, in das Feld Cybersicherheit zu gehen? Womit hat Ihr Interesse eigentlich begonnen?
Ja, das hat wirklich schon sehr früh als Kind begonnen. Ich habe da einen alten Computer erhalten. Dann wollte ich natürlich Spiele spielen, wie jedes Kind. Mein Vater, keine Ahnung vom Computer, aber hatte einen blendenden Einfall. Er hat gesagt, ja, dann musst du halt programmieren lernen. So habe ich begonnen und da habe ich dann sehr, sehr schnell wirklich auch mich dafür interessiert, wie kann man eigentlich Programme manipulieren, dass sie halt nicht das tun, was sie primär tun sollten. Und habe mich da dann ein bisschen eingelesen, wie funktionieren Viren, wie funktioniert ein Betriebssystem. So mit der kindlichen Naivität, sage ich mal.
Also der Forschertrieb, der durchgeschlagen hat und geschaut, okay, wie können wir bestehende Grenzen vielleicht noch etwas erweitern oder dehnen. Sie sind ja viele, viele Jahre bereits in diesem Bereich tätig. Wenn wir uns da ein bisschen die Entwicklungen anschauen, was hat Sie eigentlich am meisten überrascht, wenn es um das Vorgehen von kriminellen Gruppen geht im Bereich Cybercrime und Ähnliches? Und was sollten wir eigentlich wissen, wenn wir unsere Gegner besser verstehen wollen?
Ja, ich denke, überrascht ist ein großes Wort. Man härtet leider etwas ab in diesem Metier. Aber ich denke, was durchaus bemerkenswert ist, ist, je nachdem, welche Studie man nimmt, ist ja etwa 95% aller Vorfälle sind krimineller Natur. Und Kriminelle haben ein Businessmodell und die optimieren ihr Businessmodell teils effizienter als legale Firmen. Und da ist es halt schon so, dass es auch einen Unterschied gibt. Es gibt diejenigen, die einfach mal breit probieren, möglichst wenig investieren und die dann nicht gut vorbereitet sind, die erwischt. Das ist meiner Ansicht nach leider immer noch die Mehrheit. Und dann gibt es die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und etwas, das ich schon bemerkenswert finde, ist, dass trotzdem, dass die Awareness gestiegen ist, halt immer noch sehr, sehr viele Organisationen schwach aufgestellt sind und grundlegende Sicherheitsaufgaben nicht oder ungenügend wahrnehmen.
Jetzt sagen Sie, es ist gestiegen. Sind wir schon dort, wo wir hin müssen oder ist es noch ein weiter Weg, den wir gehen müssen?
Nein, also das eine ist, Sicherheit ist ja nicht ein Zustand. Sicherheit ist ein Prozess. Das heißt, wir werden nie an das Ziel kommen. Das ist genauso wie im echten Leben, ist es halt auch im Digitalen. Das ist ein Balancieren der Risiken. Meiner Meinung nach, wenn wir es gesamtheitlich betrachten, sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Ich denke aber, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Organisationen, die sind sehr gut aufgestellt. Wir haben dann Organisationen, die sind etwas weniger stark aufgestellt. Das ist wiederum sehr, sehr individuell. Für mich in meiner Position auch interessiert natürlich alles, was irgendwo systemische Auswirkungen hat. Also wie können wir ökonomische Systeme entweder anstreben oder unterstützen, oder wo muss man regulativ eingreifen, um eine funktionierende digitale Wirtschaft machen, wo ich einerseits Güter kaufen kann, die eine gewisse Grundsicherheit haben, also wirklich dieser präventive Bereich, und ich aber auch dann wieder Nutzer, Nutzerinnen, sei dies Firmen oder Individuen von Technologien befähige, eine bewusste Risikoentscheidung zu machen.
Bewusste Risikoentscheidung ist noch ein gutes Stichwort, auf das ich eingehen möchte, beziehungsweise wo ich nachhaken möchte. Sie haben ja gesagt, Regulatorik ist etwas, das gerade auch immer stärker wird. Ist die Regulatorik nicht auch eine Antwort auf das fehlende Bewusstsein der Unternehmen? Weil, blicken wir zurück, Digitalisierungsinitiativen haben ja vor einigen Jahren intensiv gestartet und wir als Gesellschaft haben gesehen, wir sind verwundbar. Und wenn es Unternehmen nicht selbst in den Griff bekommen, muss die Regulatorik eingreifen und sagen, naja, Sicherheit ist etwas, das ist uns als Gesellschaft wichtig. Also schaffen wir es nur mit Regulatorik, weil wir noch nicht so weit denken, beziehungsweise noch nicht so weit uns bewusst ist, dass Sicherheit etwas für uns als Gesellschaft das ist?
Ich denke, das ist in der Schweiz nicht ganz so ausgeprägt. Also wir sind in der Schweiz sehr zurückhaltend mit der Regulierung. Wie Sie gesagt haben, Regulierung hat meiner Ansicht nach zwei Hauptfunktionen. Das eine ist, in einem Markt die Spieße gleich lang zu machen, damit der Wettbewerb funktioniert. Und auf die andere Seite, wenn ein Markt einen zu hohen Risikoappetit nimmt, diesen einzuschränken. Punktuell regulieren wir auch in der Schweiz. Wir hatten zum Beispiel seit 2004 eine freiwillige Meldepflicht über Cybervorfälle. Wir haben jetzt gemerkt, dass da sehr unterschiedlich gemeldet wird. Es gibt die Firmen, die sehr fleißig melden, und dann gibt es die, die quasi nie melden. Und da im Sinne einer Gleichstellung, eines Gleichlangmachens der Spieße, hat jetzt das Parlament eine gesetzliche Meldepflicht entschieden. Die ist ähnlich wie in der NIS-Direktive in der EU, ist aber jetzt nicht so weit gegangen, wie dann die NIS-2-Direktive ist. Und ich bin durchaus der Meinung, manchmal kommt man um Regulation nicht herum, aber wir haben noch viel, viel mehr Mittel, auch mit Incentives zu arbeiten, um etwas zu motivieren, um einen Markt auch zu stimulieren. Beispiel, wir haben meiner Meinung nach auch im internationalen Austausch noch nicht konsequent zum Beispiel über die Rolle von Konsumentenschutzmagazinen gesprochen, wenn es darum geht, die Endgeräte bei den Individuen zu Hause, bei der Bevölkerung zu Hause. Ich kann heute zum Beispiel, es ist schwierig, einen Teddybären zu kaufen, der giftige Farbstoffe hat. Dafür gibt es Konsumentenschutz, dafür gibt es Analysen. Ich kann mir aber so einen Home-Router kaufen, der voller Löcher ist. Und ich glaube, da haben wir schon noch Mittel, die dann weniger regulativ, sondern mehr informativ und proaktiv sind, die wir ausschöpfen können.
Also den Präventions- und Awareness-Gedanken in den Vordergrund zu stellen, damit Sicherheit quasi als fixer Bestandteil dazugehört, oder?
Ich denke, eines ist ganz klar die Prävention. Das andere ist, die Prävention funktioniert halt nur, wenn die ökonomischen Mechanismen da sind. Ich führe das Beispiel etwas weiter, das ich jetzt gebracht habe. Ich denke, es ist wenig sinnvoll, wenn man einfach sagt, ja, wir machen den Markt zu, man darf jetzt nur noch geprüfte Geräte verkaufen. Das treibt die Kosten in die Höhe. Das macht einem auch weniger stark im Vergleich zum Ausland in der Wertschöpfungskette. Und gerade die Schweiz, die ja auch von ihrem Auslandgeschäft abhängig ist, wäre das wahrscheinlich nicht optimal. Auf die andere Seite, wenn ich natürlich Incentives schaffen kann, dass die Konsumentinnen und Konsumenten einen informierten Kaufentscheid machen und sagen, okay, wenn ich dieses Gerät kaufe, dann hole ich mir diese Risiken rein. Und wenn ich halt, weiß nicht, 50 Franken mehr ausgebe, dann habe ich eine höhere Sicherheit, dann bin ich auch überzeugt, dass das eine Mehrzahl der Konsumentinnen und Konsumenten machen wird.
Sehr interessanter Standpunkt. Ich möchte vielleicht kurz aus der philosophischen Perspektive noch betrachten. Warum muss heute Sicherheit extra kosten? Weil Sie gesagt haben, es ist die bewusste Kaufentscheidung, dass wenn ich ein sicheres Produkt haben möchte, dann zahle ich mehr. Auf der anderen Seite, ich kaufe mir auch nicht ein Auto und sage, es ist kein Sicherheitsgurt drinnen, und wenn du einen Sicherheitsgurt extra haben willst, dann zahlst du extra. Also warum sind wir da vielleicht im Bereich der Technologie noch nicht dort, wo wir im Bereich der Automobilindustrie sind?
Die Automobilindustrie ist natürlich etwas älter. Die kennen wir ein bisschen besser, weil am Anfang hatten sie auch keine Sicherheitsgurte drin. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, bei Unfällen ist das einfach unverantwortlich und der Markt funktioniert halt nicht. Die Leute kaufen das nicht einfach. Dann hat man es reguliert. Und das ist da, wo ich auch Regulation nicht ausschließe. Die Frage ist nur, wo genau? Und aus meiner Sicht jetzt, auch aus meiner Rolle, ist natürlich alles das interessant, was ein systemisches Risiko birgt. Und ich sage es immer, es ist etwas provokativ, aber hat natürlich auch einen Kern Wahrheit. Wenn jetzt eine Firma Konkurs geht oder wenn sie ihre Urlaubsfotos nicht mehr haben, dann ist das aus meiner, das ist schlimm für sie, aber jetzt aus staatlicher Sicht, aus systemrelevanter Sicht, ja, da, das regelt der Markt, das ist etwas unangenehm. Es ist da ein Problem, wenn wir viele Firmen haben, die sich dann das nicht mehr leisten können. Und Sie haben gefragt nach den Mehrkosten. Also auch ein Auto könnte man billiger produzieren. Man sieht das auch in Produktionsländern, wo die Standards tiefer sind, wird billiger produziert. Nicht nur, es gibt verschiedene ökonomische Mechanismen, dass man auch hochwertig günstiger produzieren kann. Das geht aber meist über das Volumen. Und ich denke, bei der IT haben wir effektiv das Problem, wir haben so ein bisschen diese Ingenieursdisziplin rausgenommen. Also man bastelt etwas zusammen, etwas böse gesagt, das mal funktioniert zu so 80-90% und gibt es dann in den Markt und vielleicht bessert man noch nach. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, sehr oft hat man starke Skaleneffekte und gleichzeitig aber kann man ja die Sicherheit eines Produktes nicht garantieren. Das heißt, ich muss eigentlich als Unternehmung auch Folgekosten planen und ich muss Prozesse haben, um zum Beispiel Schwachstellen entgegenzunehmen und zu adressieren. Und ich denke, da braucht es dann vielleicht neben der Motivation auch irgendwann einen gewissen Zwang, sei das ein Zwang, der durch den Markt kommt, weil man nicht mehr verkaufen kann, sei das ein Zwang, weil man in gewissen Bereichen sich auch international abgleicht, gemäß Regulierung und so. Das sind so ein bisschen die Fragen, die mich dann umtreiben.
Also eigentlich genau das, was jetzt gerade auch die Europäische Union ja mit dem Cyber Resilience Act bezweckt, beziehungsweise auch adressiert, dass wenn ich digitale Produkte habe, bleiben wir beim Teddybären, den Sie vorher erwähnt haben, oder vielleicht eben komplexere Produkte, die in Industriesteuerungsanlagen drinnen sind, die der Konsument auch kaufen kann und dass dort über den Lebenszyklus hinweg Updates, Patches, Sicherheitsfeatures und dergleichen bereitgestellt und geliefert werden. Also dass der Teddybär irgendwann auch einmal gepatcht werden kann.
Ja, ich denke, ja, die Frage ist natürlich immer, wie prägt man es dann aus? Also die Grundidee, da hat man ja nichts dagegen. Die Frage ist halt, wie breit muss ich das ausrollen? Wo wirkt es auch wieder hemmend in der Innovation? Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir dürfen die Cybersicherheit nicht über einen Kamm scheren. Wenn Sie, ich weiß doch nicht, ein kleines Walkie-Talkie haben zum Spielen, da kann ich halt mithaben. Mein Gott, passiert ja nichts. Solange ich weiß, dass man das kann. Wenn ich aber eine Komponente in einer kritischen Infrastruktur einsetze, ist es wiederum was ganz anderes. Und da denke ich schon, muss man sehr vorsichtig sein, auch in der Regulierungsdiskussion, dass man da wirklich auch differenziert und sich wirklich auch überlegt, entmündigt man nicht schlussendlich auch die Firmen oder Organisationen, die dann beschaffen. Also das ist halt auch eine Balance, wenn ich dann alles durchreguliere oder zu strikt reguliere, dann entlaste ich ja damit eigentlich auch mit die Konsumenten, sich die Gedanken zu machen, welche Sicherheit brauche ich eigentlich. Und da bin ich persönlich der Meinung, dass der Staat eine Rolle hat, aber der Staat versteht auch gewisse feine sektorspezifische Mechanismen nicht in das Detail. Und da ist ein Austausch mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft absolut notwendig.
Etwas, was ich oft erlebe bei Sicherheitsvorfällen, wenn wir zu Unternehmen kommen, dann ist immer die große Frage, naja, wer war es denn eigentlich? Könnt ihr uns bitte nicht helfen, herauszufinden, welche Tätergruppe das es war? Für mich ist das immer so eine, ich will nicht sagen Ablenkung, aber so irgendwie ein bisschen das Phänomen aus James Bond. Ich würde gern wissen, naja, wer ist eigentlich mein Dr. No und wer oder wer ist Goldfinger? Aber auf der anderen Seite auch eine Ablenkung vom eigentlichen Themenfeld oder von den eigentlichen Aufgaben, die in der Krise zu bewältigen sind. Erleben Sie das auch in der Schweiz oder wie ordnen Sie das in der Schweiz ein?
Ja, ich betrachte es etwas differenziert. Also einerseits unterscheiden wir in der Schweiz zwischen der technischen Attribution, also mit welcher Wahrscheinlichkeit war es Tätergruppe X, und der politischen Attribution. Also wir machen ein offizielles Statement, es war Tätergruppe X. Bei der politischen Attribution sind wir sehr zurückhaltend, auch aufgrund des Charakters der Schweiz und auch auf dessen, dass man sich immer überlegen muss, was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert dieser Attribution? Wir sehen eine Zunahme dieser politischen Attribution, vor allem bei den westlichen Staaten. Wir haben dort einen Prozess, der dann natürlich auf das Außendepartement und am Schluss auch bis auf den Bundesrat hoch die notwendigen Instanzen umfasst. Bei der technischen Attribution ist es so, es kommt auf den Vorfall drauf an. Ich sage mal, ein 0815 CEO-Fraud oder so eine niederschwellige Infektion oder was, das macht die Attribution für die Firma meist wenig Sinn, da ist man dann oft schneller, das sage ich jetzt aus ökonomischer Sicht, nicht aus staatlicher Sicht, einfach kurz die Systeme neu aufsetzen und gut ist. Für die Strafverfolgung ist es natürlich absolut relevant, dass man weiß, wer es ist. Nur da muss man dann halt die Balance finden zwischen wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit und Unterstützung der und oder Möglichkeiten der Strafverfolgung. Auf die andere Seite, gerade bei Ransomware-Angriffen und so weiter, ist natürlich die Täterattribution mitentscheidend zu verstehen, wie kann ich vorgehen. Kenne ich vielleicht schon File-Dekryptoren? Habe ich vielleicht Informationen, dass da internationale Strafverfolgungsbehörden an dieser Gruppe dran sind, die können mir zusätzliche Informationen geben. Es gibt dann auch immer wieder Muster, die diese Gruppierungen verwenden, zum Beispiel um die Daten abzuziehen, wo man schauen kann, kann ich vielleicht irgendwo diese Daten noch aufhalten? Das geht ja selten dann direkt. Und das sind halt alles Fragen, die dann erst mit deiner technischen Attribution besser handhabbar werden. Das ist dann aber wirklich auch sehr oft unsere Rolle. Also das ist halt auch unser Metier. Wir kennen die Gruppierungen plus minus. Wir wissen etwa, welche Indikatoren da sind. Wir haben dann wiederum auch direkt Zugriff zum Beispiel auf den Nachrichtendienst des Bundes, wo wir auch ein Nachrichtenbegehren stellen können. Und das ist dann wirklich auch, wo wir unsere Rolle stark verorten.
Wir haben im Rahmen unserer Studie auch Unternehmen befragt und gesagt, haben aus Ihrer Sicht die Behörden ausreichende Ermittlungsbefugnisse oder Befugnisse an sich, um Cyberkriminellen letztendlich das Handwerk zu legen oder sie in ihren Tätigkeit einschränken zu können. Die spannende Aussage da war, es sind zu wenig Befugnisse da. Wie ordnen Sie das generell ein, beziehungsweise wie schaut es da in der Schweiz aus?
Ja, ich persönlich denke, wir haben eigentlich genügend Befugnisse bei den Ermittlern. Ich verorte das Problem ein bisschen anders gelagert. Wahrscheinlich, wenn man ganz ins Detail schaut, sieht man da, könnte man an der Befugnis noch etwas schreiben. Aber ich glaube, generell ist die da. Wir leben in der Schweiz eine durchaus auch kooperative Haltung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Ich schwenke ganz kurz noch ein bisschen in die Richtung. Wir haben auch mit der Meldepflicht, ist es ja so, dass man dem Bundesamt für Cybersicherheit meldet und wir das nicht weitergeben müssen oder dürfen an die Strafverfolgung, außer es gibt eine systemische Bedrohung für das Land. Wir empfehlen es aber natürlich und sehr viele Firmen, die nehmen diese Empfehlung auch positiv auf und arbeiten auch konstruktiv mit den Strafverfolgungsbehörden. Die Problematik in der Strafverfolgung ist einerseits, das ist immer international oder sehr oft international und wir haben natürlich nur direkten Durchgriff auf die Kriminellen in der Schweiz. Auch hier gab es schon Verhaftungen, also auch wir haben Kriminelle, das dürfte nicht weiter verwunderlich sein. Aber sehr, sehr oft sind die Kriminellen natürlich auch in Ländern, wo ein Zugriff schwierig ist. Das ist dann sehr aufwendig, auch mit Interpol, Europol zusammen muss man da entsprechend vorgehen und entsprechend sind natürlich diese Ermittlungen auch sehr, sehr kostspielig. Ein weiteres Thema, das ich sehe, ist, dass wir gerade auch, also in der Schweiz ist die Strafverfolgung primär kantonale Aufgabe. Das heißt, die Bundespolizei unterstützt und ist bei internationalen Themen mit dabei, aber primär sind es die Kantone, wo dann auch die Geschädigten sind. Und die Staatsanwaltschaften der Kantone sind dann auch zuständig. Und bei den Staatsanwaltschaften hat man sehr wenig Fachpersonal, das dann speziell auch auf diese Art Kriminalität geschult ist. Und man ist dann immer so in diesen Investitionsaufbauthemen. Bei der Polizei konnte man teilweise etwas nachziehen. Es gibt da Kantone, die sind etwas besser ausgestattet, andere, die sind etwas weniger gut ausgestattet. Aber man merkt schon, das ist natürlich auch immer dieses Abwägen, klassische Kriminalität, neuere Kriminalität. Ich denke, das sind die größeren Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung in der Schweiz ist diese kantonale Aufgabe. Das hat gewisse Vorteile, aber gleichzeitig generiert es gewisse Hürden in der Zusammenarbeit dann auch. Wer ist jetzt zuständig? Welche Daten darf man denn jetzt austauschen? Wie kann man die austauschen? Und da merke ich schon, da müssen wir uns sehr stark gemeinsam engagieren mit unseren Partnern aus der Strafverfolgungsbehörden. Das sind einerseits die Vorsitzende der Justiz- und Polizeidepartemente in den Kantonen, aber auch den Polizeikommandantinnen und Kommandanten, wie auch NEDIC, das ist das Netzwerk Digitale Internetkriminalität, denke ich, müsste ich jetzt nochmals nachschauen. Wir sind gut mit Kürzen, wie alle Länder. die dann die operativen Polizeikräfte sich austauschen und gemeinsame Fallbehandlungen machen. Aber wie gesagt, das ist ein sehr diverses Feld, das dann immer so ein bisschen Zeit braucht, um das vorwärts zu bewegen.
Also der klassische Raubmord oder andere Delikte sind immer noch so prominent in der Behandlung als das Delikt Cyber oder Cyberangriff, weil es halt etwas Neueres ist oder weil es vielleicht auch etwas Ungewohntes ist und man deshalb noch einordnen muss, worum geht es eigentlich dabei und wie geht man damit um? Plus halt dann die Zusammenarbeit über die Kantone hinweg.
Ja, ich denke, prominenter nicht unbedingt. Also Cyber ist mittlerweile schon auch ziemlich prominent, gerade mit den vielen Betrugsfällen und so. Aber es ist schwierig zu handhaben. Es ist wie organisierte Kriminalität. Das ist auch sehr schwierig zu handhaben. Und ist auch sehr ressourcenintensiv. Und ich denke, da ist wirklich die Kernfrage in der Schweiz, wie schaffen wir Strukturen, die dem föderalen System gerecht werden, aber gleichzeitig halt optimieren, dass auch die Strafverfolgung sich möglichst schnell bewegen kann, ohne dann aber wieder Privatsphäre und Freiheitsrechte aufzugeben, was in der Schweiz auch sehr hoch geschätzt wird. Ich erinnere auch an das internationale Genf. Wir haben viele internationale Organisationen, die auch unter anderem in der Schweiz sind, weil die halt auch garantieren, dass die Privatsphäre stark geschützt wird. Das heißt, wenn ich jetzt polizeilich Zwangsmaßnahmen anmelden möchte, also zum Beispiel eine Verbindung abhören möchte, dann muss ich wirklich zum Zwangsmaßnahmengericht, ich muss darlegen, dass alle weniger invasiven Methoden gescheitert sind und brauche da eine Bewilligung. Und ich denke, das ist gut in dem System, dass wir diese hohen Hürden haben. Aber das ist wiederum auch eine Herausforderung, dann natürlich für die Strafverfolgungsbehörden an den Punkt zu kommen.
Ich sehe da Parallelitäten zu Österreich. Wir haben natürlich auch mit dem UN-Sitz Wien, mit den internationalen Organisationen, die in Wien sitzen und auch unseren föderalen Strukturen eine ähnliche Konstellation. Also ich glaube, wir haben da beide das gleiche Umfeld, wo wir mit diesen Herausforderungen natürlich täglich konfrontiert sind.
Ja, ich denke absolut. Und ich meine, wir haben ja auch Diskussionen oder wir tauschen uns ja auch mit Österreich aus, auch auf Regierungsebene, haben da einen sehr konstruktiven Austausch. Und ich denke, da kann man schon auch von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren schlussendlich.
Sie haben ein bisschen früher noch etwas über das Thema Transparenzproblem noch kurz gesprochen. Transparenzproblem, wo Sie ausgeführt haben, wenn Expertinnen und Experten auf einmal in den Medien über Vorfälle sprechen und dass hier vielleicht das Bild ein anderes ist, als dann die eigentliche Tatsache ist. Dieses Phänomen erlebe ich öfters auch bei Fällen, die es bei Unternehmen in Österreich gibt, wo dann Expertinnen und Experten natürlich ihre Meinung kundtun. Wie sehen Sie das? Steht sich da zum Teil nicht die Cybersecurity-Szene oder die Cybersecurity-Industrie etwas selbst im Weg, weil jeder natürlich hier zur Meinung kommen will und je reißerischer und je spannender natürlich die Ausführungen sind, umso eher wird man gehört und es weicht halt stärker dann von den Fakten ab.
Ja, also ich denke absolut, die Cybersicherheitsindustrie nenne ich es mal, weil die Communities definieren wir dann in der Schweiz etwas so mehr die Nerds im positiven Sinne. Ich finde Nerd ein positiver Begriff. Aber ich würde sagen, die Cybersicherheitsindustrie. Also einerseits ist meine Erfahrung, dass es halt schon sehr viele, sei es Firmen oder Individuen, gibt, die schlicht und einfach fachlich das Thema nicht verstehen. Also da wird schön geredet, da wird mit markigen Sprüchen gekommen, aber es ist nicht viel dahinter. Und es ist für Unternehmen, gerade auch wenn sie dann in einer Stresssituation sind, sehr, sehr schwierig abzuschätzen, kann die Person, die Firma wirklich etwas oder nicht? Wir sehen das bei Vorfällen. Ich habe ja vorhin gesagt, da muss man dann, wenn man keine eigene Sicherheitsabteilung hat, auch am Markt jemand beiziehen. Und wir wissen heute, wenn gewisse Firmen für die Unterstützung beigezogen werden, dann geht es eher nicht so gut. Wir dürfen das aber nicht kundtun, weil wir dürfen ja nicht marktverzerrend wirken. Ich denke, das ist auch okay, aber umso wichtiger ist es, dass wir strategisch uns überlegen, wie schaffen wir diese Markttransparenz. Ich mache immer so ein bisschen das plakative Beispiel, wenn Sie durch die Straße gehen, dann haben Sie einen Internet Service Provider, die Werbung und dann steht da, so schnell ist die Leitung. Da steht aber nie und das kriegen Sie als Sicherheit. Und da sind zum Teil die Unterschiede sehr, sehr groß. Das andere ist auch, ich glaube, wir haben auch ein Defizit in der Unternehmenskultur. Und zwar, ich hatte schon Austausche mit Recruiterinnen, Recruitern, und die sagen mir, ja, ich habe hier einen CIO vermittelt, kommt nicht aus der IT, aber ist ein guter Manager. Da habe ich gesagt, aber das ist falsch, muss ja IT können. Nein, nein, ist ein guter Manager, die Fachleute können dann ja sagen, was gemacht werden muss. Ich sage dann immer, ja, dann haben Sie jetzt einen teuren Executive Assistant vermittelt. Weil wenn ja eh die Fachpersonen die Entscheidung treffen müssen, dann befördern Sie die einfach in die Geschäftsleitung. Da haben wir schon meiner Meinung nach ein Problem, weil wir von den vielen Fachpersonen in der Cybersicherheit, in der IT, da gibt es immer auch einen Prozentsatz, der Managementpotenzial hat, nicht bis auf die Geschäftsleitungen hin befördern. Wir würden ja auch nie einen CFO, eine CFO einstellen, die keine Ahnung von Finanzen hat. Und das gibt dann so ein bisschen dieses Ungleichgewicht. Wir haben einen lauten Markt und gleichzeitig haben wir in den obersten Entscheidungsgremien, nicht überall, das ist nicht bei allen, aber schon in vielen Firmen ein mangelndes Wissen. Und das kippt ein bisschen in die falsche Richtung. Und jetzt kommt so ein bisschen der Zirkelschluss zu, was wir eingangs diskutiert hatten. Da stellt sich jetzt, warum müssen wir das regulieren? Oder können wir nicht einfach vielleicht über die Bildung, auch über die Management-Hochschulen und so weiter befürworten, dass man halt spezifisch auch für technische Leute dieses Management-Potenzial gibt? Und hier haben wir als Schweiz, glaube ich, noch keine spezielle Herausforderung. Wir bilden sehr, sehr gute Leute aus. Einerseits mit der Berufslehre, andererseits aber auch mit unseren Universitäten und technischen Hochschulen, die weltweit auch immer ganz vorne mit dabei sind in den Rankings. Und gleichzeitig gehen halt schon viele dann, um Karriere zu machen, ins Ausland. Und das ist mal okay, internationale Erfahrung zu sammeln. Dann ist aber immer die Frage, ja, kommen Sie zurück, weil Sie sagen, ich möchte jetzt die Vorzüge der Schweiz haben, oder kommen Sie zurück, weil Sie sagen, hier ist eine boomende Industrie, wo ich das alles, was ich jetzt gelernt habe, nochmals besser anwenden kann. Und ich glaube, da haben wir in der Cybersicherheit noch Potenzial nach oben. Wir haben bewiesen, dass es geht in anderen Industrien, wo die Schweiz sehr weit vorne mit dabei ist, in verschiedenen Branchen und Bereichen. Ich glaube, die Cybersicherheitsindustrie in der Schweiz hat hier noch etwas Luft.
Also auch wieder Parallelitäten zu Österreich, wenn wir sehen, dass unsere Ausbildung eigentlich in puncto Cybersecurity gar nicht mal so schlecht ist und wir international sicherlich jetzt nicht im Vergleich mit ihren Hochschulen, wo man natürlich ETH und Ähnliches sehr, sehr gut kennt, aber dennoch bereit und der Zug in Richtung USA zu gehen beziehungsweise andere Staaten zu gehen, wo es natürlich spannend ist, wenn man Erfahrung im Silicon Valley und woanders gesammelt hat, aber am Ende wieder zurückzukommen und sagen, ich trage wieder was zurück in meine Heimat und versuche hier natürlich dann auch den Boom zu starten.
Ja, und ich denke auch dort jetzt wieder so ein bisschen aus strategischer Sicht, man muss sich halt auch fragen, was macht jetzt so ein Cybersecurity-Startup? Und ich bin der Meinung, oder in der Schweiz ist es sehr schwierig, an genügend Kapital zu kommen, um das richtig groß durchzuskalieren. Wir haben hier eine staatliche Komponente, die wir diskutieren müssen, wo es einen politischen Diskurs braucht, weil wenn wir eine spannende Technologie haben, haben wir auch ein gewisses Interesse, dass das vielleicht eine Schweizer Firma bleibt, gerade wenn wir die auch in der Regierung wieder einsetzen. Gleichzeitig haben wir wenig bis keine Instrumente, jetzt da Aktien zu kaufen und so weiter. Und dann ist halt schon so, dass sehr oft auch durch Finanzflüsse aus dem Ausland dann die Firmen erst richtig groß werden. Da ist dann eine Gefahr, dass die Firma natürlich auch den Firmensitz verlegt oder den Eigentümer wechselt. Das muss nicht in allen Fällen schlecht sein, aber es kann natürlich gerade bei Schlüsseltechnologien wenig attraktiv sein. Da ist ein bisschen die Frage, wie kann man das so ein bisschen in die Richtung schieben, dass die Firmen dann auch in der Schweiz bleiben, ohne dass man jetzt als Staat eingreifen muss. Und damit eigentlich so ein bisschen die traditionelle Funktion umstülpt. Das Zweite ist dann auch, es ist schwierig, an Investitionskapital zu kommen in den hohen Summen. Was ich aber auch denke, der Markt, gerade in der Cybersicherheit, bewegt sich je länger, je mehr auch dahin, dass ich nicht mehr die neueste Technologie möchte als Kunde, sondern dass ich einen zuverlässigen Partner brauche, der auch in 10, 20 Jahren noch da ist. Also mit der, sag mal, Normalisierung der Digitalisierung, denke ich, kommen wir in dieses Fahrwasser. Und da wiederum sehe ich eine Chance für Familienunternehmen. Und da ist es natürlich dann auch spannend, wenn sag mal, Cybersicherheits-Startups von etablierten Familienunternehmen lernen können, die dann auch wieder gut in unsere ökonomische Kultur reinpassen und aber wiederum eine Möglichkeit haben, international erfolgreich zu sein. Das ist jetzt, das ist mir wichtig, das sind Ideen, das ist alles nicht wissenschaftlich hinterlegt, das sind einfach auch Themen, die wir mit den Startups zum Beispiel diskutieren, wenn wir über die nationale Strategie diskutieren, wo wir auch ihre Bedürfnisse ein bisschen aufnehmen und versuchen, die zu reflektieren.
Wir haben genau dieses Thema aufgegriffen, letztes Jahr in der Studie und auch heuer wieder. Und die Frage war, würden Sie bevorzugt Cybersecurity-Lösungen aus Österreich einsetzen, wenn diese existieren? Und wir hatten da letztes Jahr eine Zustimmung von etwas mehr als 30% und haben heuer eine Zunahme so in die Richtung 40% gesehen. Das heißt also, ich sehe bei uns in Österreich eindeutig die Tendenz, dass der Bedarf definitiv gegeben ist und so wie Sie sagen, auch bei uns die Problematik in Richtung Risikokapital zu kommen. Die erste Stage oder die Fundings der ersten und zweiten Stage sind da, aber wenn es dann wirklich darum geht, großflächiger zu werden oder die nächste Expansionswelle zu bekommen, dann wird es natürlich schwierig und dann sind wir genau in dieser Situation, wie Sie sagen, schaue ich, dass ich strategische Technologie im Land behalte, hat natürlich auch was mit Awareness zu tun, weil ich muss Unternehmerinnen und Unternehmer sensibilisieren und sagen, naja, jeder Verkauf in Silicon Valley oder an einen Investor in den USA oder in einem anderen Land soll nicht immer das Endprodukt oder das ultimative Ziel sein, sondern am Ende, wie behalte ich die Lösung hier? Und der Vorschlag, den Sie gebracht haben, hier Familienunternehmen einzubinden, ist natürlich extrem spannend, weil damit bleibt es wieder im Land, damit bleibt es wieder national.
Und ich denke, es zeigt sich auch, es gibt ja auch verschiedene Schweizer Technologieunternehmen, die so diese ersten Schritte da machen. Ich denke, es gibt absolute Markt der großen internationalen Konzerne, sehr oft auch amerikanische oder andere. Und da wiederum ist es jetzt für die Schweiz auch wichtig, dass wir attraktiv sind für die. Wir haben auch Forschungsstandorte von großen Firmen in Zürich und in Lausanne. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil gerade auch die großen Marktplayer, die kaufen sich natürlich die Cloud-Lösung international ein. Und aber es gibt dann natürlich auch wieder andere Angebote. Und ich denke, da ist es wichtig, auch diese Diversität zu haben, sodass auch eine Auswahl besteht. Wir hatten in der Schweiz zum Beispiel, haben immer wieder die Diskussion, braucht es denn jetzt so eine nationale Cloud? Und meine Ansicht ist da, wir haben eigentlich Schweizer Cloud-Anbieter. Die sind halt, ja, vielleicht etwas weniger fortschrittlich in gewissen Bereichen, die skalieren vielleicht etwas weniger. Ich habe jetzt keine Marktstudie gemacht, die sind vielleicht auch etwas teurer, aber ich kann das Angebot kaufen. Und da bin ich schon der Meinung, der Markt, der regelt das eigentlich. Aber wenn wir jetzt sehen würden, dass es gar keine Anbieter mehr gibt, dass die Möglichkeit nicht mehr besteht, dann stellt sich natürlich die Frage, kann man das marktwirtschaftlich einfach laufen lassen oder braucht es jetzt einen regulativen Eingriff aus Souveränitätsüberlegungen? Und da kommt natürlich die politische Souveränitätsdiskussion wieder ins Spiel. Und ich denke, auch in diesem Bereich ist es unsere Aufgabe, nicht zu sagen, wie viel Souveränität brauchen wir, sondern einzuordnen, welche Instrumente haben wir, wie sieht diese Realität aus, um dann auch der Politik zu ermöglichen, eine fundierte Diskussion zu tätigen.
Und gerade bei der Diskussion über die Chip-Produktion, wo wir gesehen haben, wie hoch die Abhängigkeit von Asien ist, hat ja Europa auch die ersten Schritte gesetzt. Und bei uns in Österreich, wir haben in Villach ein eigenes Halbleiterwerk von Infineon gebaut, beziehungsweise Infineon hat es gebaut. Also man erkennt ja schon erste Nuancen und ich glaube, diesen Gedanken gilt es ja dann weiter zu verfolgen.
Ja, und gerade die Chip-Industrie ist natürlich ein super spannendes Beispiel. Das ist, die Chip-Industrie hat ja auf der Prämisse basiert immer noch auf der Prämisse, dass es ein globaler Markt ist, also von der Software, vom Design über die Maschinen bis hin zu den Fertigungsanlagen und dass eigentlich niemand ein Interesse hat, da nicht die globalen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Und gleichzeitig sehen wir jetzt mit der geopolitischen Situation eine Regionalisierung. Und jetzt kommen natürlich die Gedanken, jetzt kommen die Fragen, welche Chips habe ich noch Zugriff, wie vertrauenswürdig sind die und so weiter. Hier überlege ich mir auch im Sinne der Cyberstrategie der Schweiz, wo könnte man einen Beitrag leisten? Und ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, nein, also das machen wir jetzt, selbst mit Europa zusammen decken wir da den gesamten Marktbedarf. Einerseits müssen wir, denke ich, verstehen, dass Europa, meine ich als Kontinent, nicht als EU, also Europa, durchaus sehr, sehr stark ist, wenn es um analoge Chips geht. Vor allem auch wegen der Automobilindustrie. Analoge Chips sind aber auch sehr, sehr wichtig an vielen anderen Orten. Und das gibt einem auch wieder auf dem Weltmarkt eine gewisse Handlungsfreiheit, dass man sagt, wir haben hier analoge Chips, die braucht man auch. Auf die andere Seite denke ich auch in der Schweiz, wir haben zum Beispiel sehr spannende Forschung auch zum Thema Hardware-Sicherheit, Verifikation von Chip-Designs und so weiter. Und wir sind noch nicht ganz da, dass wir diese Auslegeordnung systematisch machen. Aber ich denke, da ist dann schon auch die Frage, wo man dann mit unseren Nachbarn auch, mit Österreich, aber auch mit anderen an den Tisch sitzen muss und sagen muss, guck mal, wir haben hier eine spannende Technologie, wir haben hier ein spannendes Wissen. Wir würden das zur Verfügung stellen. Was bringt ihr an den Tisch und wie können wir hier gemeinsam auch gewisse Redundanzen schaffen, die dann aber auch finanzierbar sein müssen. Also nicht eine Abwendung von diesem globalen Markt. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber das Schaffen von Optionen, die einem dann auch erlauben, weiterhin an diesem Markt zu partizipieren.
Es geht eigentlich nur im Zusammenspiel gemeinsam und wir würden jetzt noch mehr Fragen einfallen, die wo wir da anschließen können, weil es eine wirklich spannende Diskussion ist, aber um ein bisschen auf den Zielgerade zu bekommen, möchte ich mit drei Fragen abschließen. Die eine Frage, die mich interessieren würde, ist, was ist eigentlich die häufigste Frage, die man Ihnen gestellt hat und was hat Sie oder was hat noch nie jemand gefragt, obwohl es eigentlich wichtig wäre, die Antwort zu kennen?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz überlegen, was ist die häufigste Frage. Also ich muss hier vorausschicken, ich bin wirklich sehr oft mit Unternehmern und Unternehmerinnen unterwegs und die häufigste Frage, die ich da höre, ist, wie muss ich denn priorisieren? Was muss ich jetzt machen? Wie komme ich zu einer Priorisierung? Oder gerade auch als Verwaltungsräten, ja, welche Fragen soll ich denn der Geschäftsleitung stellen? Und ich schätze diese Fragen sehr, weil es sind die absolut relevanten Fragen und sehr oft kann man da auch ein bisschen helfen, die einzuordnen. Aus der Bevölkerung an das Bundesamt selber kommt natürlich sehr oft die Frage, ich habe hier eine Betrugsmail, ich habe hier ein Mail gekriegt, das mich bedroht, ist das echt und so weiter. Welche Frage hat man noch nie gestellt? Ich würde nicht sagen, noch nie. Eine Frage, die man vielleicht zu wenig stellt oder noch zu wenig stellt, ist, wenn wir uns jetzt hier schützen müssen im Cyberraum, welche Chancen ergeben sich daraus? Es ist ja immer eine Bilanz, Chancen und Risiken. Und wenn wir gucken, die Länder, die strategisch sehr clever gespielt haben und sich Chancen geschaffen haben, aus dem Zwang, sich auch im Cyberraum zu verteidigen, die sind eigentlich vorne mit dabei. Und ich glaube, diese Frage nach, welche Chancen ergeben sich, wenn wir die Sicherheit sauber machen, wenn wir ökonomische Modelle bauen, die sichere Software und so weiter, mit NGOs, wenn es für die attraktiv ist und finanzierbar ist, einen Beitrag zu leisten, was ist die Rolle der Zivilgesellschaft, welche Chancen ergeben sich für uns nicht nur als Land, sondern als Gesellschaft, wenn wir dieses Thema gut angehen. Ich glaube, das ist die Frage, die ich mir wünsche, dass sie öfters gestellt würde, weil es ein positiveres Bild in der Diskussion gibt.
Eher weggehen von den Risiken oder beziehungsweise die Risiken schon im Hinterkopf zu haben, aber aus dem Risiken Chancen ableiten und sagen, na, was nehmen wir daraus mit oder wie können wir davon profitieren?
Genau, wir haben heute sehr oft diese Sicht, ja, wir werden angegriffen, jetzt müssen wir verteidigen. Das Wichtige ist, wenn wir angegriffen werden, dann kostet es schon Geld. Es muss nicht mal erfolgreich sein. Wir haben über die Abwehrmaßnahmen einen Kostenfaktor. Also müsste es doch viel attraktiver sein, zu sagen, wir investieren, dass die IT so resilient ist oder hohe Sicherheitsmerkmale hat, dass ein Großteil der Angriffe gar nicht abgewehrt wird. Ich bringe immer ein bisschen das Beispiel aus der Technik. In den 90er Jahren hat man ja sehr gerne Firewalls verkauft. In der Fachbranche hat man dem Managementberuhigung gesagt, weil die Firewall hat schon ihren Zweck, aber etwas plakativ, wenn das System dahinter nur Verbindungen akzeptiert, die es bedienen soll und dann auch sicher ist, dann kann ich mir eigentlich die Firewall wieder sparen. Natürlich, das verkleinert nochmal die Angriffsfläche, ist okay, aber so im Prinzip. Und da ist für mich dann halt schon die Frage, warum ist es nicht attraktiver über den Bau von sicheren Systemen zu sprechen, weil das ist viel schwieriger als Angriff und Verteidigung. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, aber wenn ich schaue, die Diskussion um, ich bin ja hier Schwachstelle, alles wichtig, alles relevant soll man machen, aber die wenigsten Schwachstellen muss ich sehr neu denken. Das ist ein kleiner Prozentsatz. Das meiste ist eine große Fleißarbeit oder halt schlecht entwickelte Software. Aber ein System wirklich sicher zu bauen, verifizierbar sicher zu machen oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das ist Ingenieurskunst. Und ich vermisse so diesen Stolz auf diese Kunst, wenn man im System bautätig ist, dass man da auch entsprechend wahrgenommen und promotet wird. Und ich glaube, da haben wir so eine Verschiebung, die nicht zwingend gesund ist für die Entwicklung.
Also Security by Design und Sicherheit in den Designzyklus schon mit reinzubringen als ultimative Grundlage, damit wir dann im nachträglichen Absichern nicht zu viel investieren müssen.
Wir haben vor allem auch geschätzt, also es gibt ja schon viele, die das machen, aber ich verstehe das schon natürlich, da Angriff, Verteidigung, das sind die Adventure Stories, das kann man gut diskutieren, das ist Action, aber eigentlich haben wir so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen in Anglizismus, diese Unsung Heroes, die halt wirklich sehr intelligente, gute Lösungen designen und sehr oft sind das auch Leute, die nicht im Rampenlicht stehen wollen, aber ich glaube, wir dürfen da schon ein bisschen mehr auch das würdigen.
Also ein nicht erfolgreicher Angriff ist keine Schlagzeile wert.
Nö, ist es nicht. Und die Schlagzeile ist noch das eine, aber ich glaube, auch wir als Staaten haben hier eine Verantwortung, dass wir wirklich auch positive Beispiele nennen von gut entwickelten Systemen, um halt dieses, ich sag mal, vom das ist schlecht wegkommen in eine positive, in ein positives Narrativ.
Positiv ist auch, glaube ich, etwas, wenn es um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Wie motivieren Sie eigentlich Ihr Team, an diesen Themen weiterzuarbeiten, wenn es doch so schwierig ist, da immer das Ende zu sehen und sagen, wir werden nie fertig. Sie haben eh vorher gesagt, es ist ein Prozess. Aber wie halten Sie trotzdem die Motivation hoch?
Ja, also einerseits haben wir den Vorteil, dass Leute, die in diesem Gebiet arbeiten, normalerweise mit einer sehr hohen Eigenmotivation kommen. Auf die andere Seite muss man schon auch sehen, der Frust ist zum Teil auch sehr hoch. Wenn man halt wieder sieht, hier hat jemand einfach kein Two-Factor-Authentication eingesetzt und deshalb ist jetzt die Firma verschlüsselt, dann kann das schon sehr frustrierend sein. Und ich denke einerseits, die Mitarbeitenden unter sich haben einen sehr, sehr guten Austausch. Wir haben auch über die Hierarchieebenen einen guten kollegialen Austausch. Und da kann man auch mal einfach schimpfen, auf gut Schweizerdeutsch gesagt, und ein bisschen sich halt auch darüber auslassen. Und ich denke, dieser Raum muss sein. Das Zweite ist auch, das Vorfallsmanagement, das ja oft frustrierend ist, kann man natürlich auch kompensieren über Threat Intelligence Aufgaben, über Aufgaben in dieser Datenanalyse, in der Aufgabe in der Prävention ist der Austausch mit der Wirtschaft, aber auch Austausch mit Fachpersonen. Und wir haben wirklich auch diese Nähe zu den Fachcommunities und zu den Dingen. Ich sage mal, auf der Mitarbeitenebene viel stärker noch als auf der Führungsebene. Da merke ich schon zum Teil auch eine gewisse Distanz, die man zum Staat wahren möchte oder wo man sagt, ja, die Bürokratie, die spare ich mir mal. Also es ist nicht alles nur super und golden. Aber ich glaube schon, die Personen, die sind auch respektiert und haben da, ziehen sie dann auch Motivation raus. Müsste man aber wahrscheinlich die Personen selber fragen, weil der Chef, der sieht das immer ein bisschen verklärt, sage ich mal.
Andere Form der Wahrnehmung, aber der Austausch und im Community Building, dann lebt natürlich, oder das lebt natürlich auch von den Impulsen.
Ja, und ich denke, was ich schon auch merke, und das ist mir etwas, das mir wichtig ist bei uns im Bundesamt, ich habe den Anspruch, dass auch die Führungspersonen genügend Expertise mitbringen, dass sie verstehen, was die Fachpersonen sagen. Das ist nicht immer 100% so. Also wenn wir halt auch, weiß ich nicht, Projektleitung anstellen, dann finden wir vielleicht nicht jemanden mit beiden Profilen, aber wir wollen dann auch wirklich investieren in die Ausbildung, in den fachlichen Bereichen, die dann auch ein gewisses Maß an Technik beinhalten sollen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das erlaubt es einem auch, die Arbeit der anderen wertzuschätzen. Und es erlaubt einem auch so ein bisschen kritisch zu sein. Also ich nehme mir durchaus auch heraus, mit Mitarbeitern ein fachliches Streitgespräch zu führen. Das verliere ich wahrscheinlich öfter als nicht, weil ich nicht mehr so tief drin bin. Aber ab und zu kann ich dann auch wieder gute Inputs geben. Ich glaube, diese Möglichkeit, auch über die Führungsstufen hinweg einen konstruktiven Diskurs und auch ein konstruktives Streitgespräch zu haben, das ist auch wichtig für die Motivation schlussendlich.
Weil am Ende kann man ja nur so weiter sich entwickeln oder so weiter wachsen und ansonsten ist ja eigentlich Stillstand, oder?
Ja, absolut. Nur ist natürlich schon so, dass das nicht immer die Realität ist in allen Organisationen. Und ich würde sagen, wir haben natürlich auch, also wir sind jetzt bei weitem nicht perfekt, wir müssen auch realistisch sein, wir sind eine junge Behörde, wir sind immer noch eine Behörde, wir haben einen gewissen bürokratischen Überbau, der sich durchaus auch in Maßen hält, aber der halt trotzdem da ist. Und vielleicht, wenn ich die Frage etwas weiterziehen darf, weil das ist ein Thema, das wir gerade hatten, ist, wir hatten ja auch gewisse personelle Wechsel in der Vergangenheit, gerade auch mit der Neuorganisation als Bundesamt, gab das für diverse Personen auch so ein bisschen Anstoß, eine Standortbestimmung zu machen. Und wir haben dort wirklich auch neue Fachpersonen gefunden. Wir konnten die Stellen sehr schnell wieder besetzen. Und das ist einfach auch alleine deshalb, weil wir Mitarbeitende haben, die eine sehr gute Reputation in der Szene haben, die dann auch rausgegangen sind, die Leute gesucht haben und wo Leute kamen und sagen, ah, ich darf für diese Person arbeiten, das möchte ich. Und ich denke, da das funktioniert, was schlechter funktioniert, ist, wenn wir einfach die Stelle publizieren, weil schon in sehr vielen Köpfen natürlich da ist, ja, das ist staatlich, da denkt man an Aktenordner, möglichst verstaubte Aktenordner. Und da, ich sag mal, jemand, der eine Distanz hat, der nicht genau weiß, an was wir arbeiten, der auch nicht einordnen kann, wie viel ist jetzt bürokratischer Überbau und ist das etwas, das ich mir zumuten will, weil die Benefits in den Dingen, die ich tun darf und kann, höher sind. Das ist dann für Leute, die nicht direkt rein sind, zum Teil schwierig zu fassen. Da arbeiten wir auch mit dem Eidgenössischen Personalamt, das ein bisschen anders zu kommunizieren und darzustellen.
Also eigentlich ein Pull-Effekt, der von Ihren Mitarbeitenden ausgeht, die eigentlich als, ich mag den englischsprachigen Begriff nicht Role Models, aber ich sag mal als, doch als Vorbilder dienen und sagt, hey, wenn der dort arbeitet und ich darf für die Person dort arbeiten, dann freut es mich umso mehr und dann komme ich umso lieber.
Absolut. Und da müssen wir ganz realistisch sein, das ist der Verdienst der Mitarbeitenden, das ist nicht meine Stufe, da ist dann das weniger relevant.
Die allerletzte Frage, ich meine, wir könnten noch ewig reden und das ist wirklich spannend gerade, aber in Anbetracht Ihrer Zeit, wenn wir zwei uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden, was würden wir uns dann wünschen, bereits jetzt und heute getan zu haben?
Ich denke, also ein Jahr trifft so zwei Welten aufeinander. Es trifft die Realität aufeinander. Das ein Jahr ist in den strategischen Arbeiten nicht viel Zeit. Aber etwas ist wirklich diese Transparenz herstellen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil wir auch in der Strategie diese Selbstbefähigung in den Vordergrund stellen. Und da in einem Jahr würde ich definitiv sagen oder auch rückblickend sagen, konnten wir genügend machen, konnten wir nicht genügend machen. Diese Transparenzfrage, die müssen wir meiner Meinung nach adressieren. Wie gesagt, es ist ein Pilot. Wir müssen dann auch darin investieren können. Und da hoffe ich schon, dass wir da dann in einem Jahr sagen, das war das Richtige, das zu tun. Da ist die Frage ein bisschen umgedreht, aber ich denke, das ist okay so.
Und Sie haben aber in der Einleitung dann gesagt, erstens Transparenz herstellen, kommt ein zweitens noch.
Ja, zweitens kommt schon noch, ich habe ja kurz erwähnt diese nationale Plattform und ja. Meine Vision ist durchaus, dass diese Plattform den digitalisierten Austausch befähigt. Also ich bin der Meinung, die Regierung muss nicht alles selber machen, sondern wir müssen auch vor allem Informationen an die richtigen Stellen bringen. Und ich möchte da in der Digitalisierung schon noch einen Schritt vorwärts machen. Und das ist so das Zweite, wo ich sage, wir müssen jetzt digitalisieren, weil wenn wir nicht digitalisieren, dann brauchen wir viel zu viele Ressourcen. Und das kann man einfach nicht finanzieren. Gerade in der angespannten finanzpolitischen Lage müssen wir über Automatisierungen, über Digitalisierung Effizienzen schaffen. Und ich glaube, das gibt uns dann auch einen Vorbildcharakter, wie man solche Dinge tun kann. Und das wiederum, und vielleicht schließe ich hiermit, sehe ich auch als Chance in Zusammenarbeit mit anderen Ländern, weil ich präsentiere das auch gerne. Und ich glaube, das ist schon auch ein innovativer Approach, den wir an den Tisch bringen, dass wir nicht sagen, wir brauchen eine gemeinsame Plattform, sondern wir sagen, nationale Plattformen mit klaren Schnittstellen, sodass man dann einen gezielten Austausch machen kann. Weil vielleicht teile ich eine Information mit Österreich gerne, aber nicht mit anderen. Und das würde ich nie in eine zentrale Plattform geben, wo 50, 60, 100 Nationen dann Zugriff haben. Ich glaube, diese Modelle der Digitalisierungsplattformen, die dann kompatibel sind, ist etwas, wo ich zumindest im internationalen Diskurs auch ein bisschen zeigen könnte, wo es hingehen kann.
Zusammengefasst, Informationsaustausch oder Befähigung zum Informationsaustausch auf der einen Seite mit Automatisierung unter dem Spannungsfeld der Ressourcen und auf der anderen Seite die Transparenz, um so Dinge adressieren zu können, beziehungsweise Dinge befähigen zu können, wo wir vielleicht jetzt nicht in der Lage sind, aber einfach eine Selbstbefähigung auch zu erreichen.
Genau, und der Kern kommt eigentlich daher, wenn Sie im Internet surfen, wenn Sie zu einem Online-Shop gehen, dann zeigt er Ihnen Produkte, die Ihnen gefallen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Werbeanzeigen sind zugeschnitten auf Sie. Warum kann ich das nicht positiv nutzen und sagen, wenn Sie auf unsere Plattform kommen, dann kriegen Sie zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse Sicherheitstipps, die Ihnen helfen, sich selber zu schützen, wo Sie sagen, das ist wertvoll und Sie müssen sich nicht durch 7 Seiten scrollen, um die Information zu finden, die relevant ist.
Das heißt also, wenn wir uns in 12 Monaten wieder treffen, dann sollte jeder von uns ein Sicherheitscookie auf seinem Rechner haben und sagen, ich weiß, welchen Exposure oder welches Security-Level die Person hat und genau so bekommt sie immer die Sicherheitseinschaltungen.
Nicht wichtig, das Sicherheitslevel, das müssen Sie selber kennen, das interessiert mich relativ wenig, aber mich interessiert, dass Sie die richtige Information erhalten haben, dass Sie diese Einschätzung machen können und sagen können, hier möchte ich die Risiken noch etwas senken. 12 Monate ist etwas kurz dafür, aber ich denke, ambitionierte Ziele sind nie falsch.
Wir können uns ja sportlich sehen und sagen, okay, wir wollen das Ganze so wie der Marathonläufer in Weltrekordzeit schaffen, kommen dann aber drauf, dass wir vielleicht doch ein bisschen länger laufen, aber die Ambition ist zumindest da.
Absolut. Wer seine Ziele erreicht, hat sie zu tief gesteckt.
Genau. Florian Schütz, ich sage vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke, die Sie uns aus der Schweiz gegeben haben. Wir nehmen uns sehr viel auch mit für Österreich. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die wieder dabei waren bei einer neuen Ausgabe unserer KPMG-Podcast-Serie Impulse und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.